Ja, wir lesen im Römerbrief, Kapitel 8 sind wir jetzt. Und letzte Woche haben wir betrachtet, was der Geist Gottes in unserem Leben bewirkt. Das, was wir gehört haben, das Evangelium, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und er ist begraben worden, auferstanden aus dem Tod. Das ist die Botschaft, der wir uns stellen sollen. Und Gott spricht uns das zu. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Er ist gekommen, um uns mit sich zu versöhnen. Und er kommt zu uns mit dieser Botschaft und sagt, ich möchte mich mit dir versöhnen, ich möchte mit dir zusammenleben. Ich möchte in Ewigkeit mit dir zusammenleben. Und spricht uns dieses Evangelium zu. Und Paulus sagt, da wo ein Mensch von ganzem Herzen Ja sagt zu Jesus, wo er das im Glauben annimmt, dass Jesus für ihn gestorben ist, wo er im Glauben sich oder darauf vertraut, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, für ihn gilt und alle Sünde wegnimmt und dass er aus der Kraft, die Jesus aus den Toten auferstanden hat, auferstehen lassen hat, dass er aus dieser Kraft ein neues Leben beginnen kann mit Gott, dass ihm werden alle diese Verheißungen geschenkt, ihm wird ewiges Leben geschenkt und als Zahlung sozusagen auf dieses Erbe, wovon ja auch in Kapitel 8 die Rede ist, Anzahlung auf das Erbe, das ist auch so ein Bild, hat er uns seinen Geist gegeben. Und dieser Geist ist der Lebensgeist, das haben wir letztes Mal gesehen, der lebendig macht, der einen neuen Menschen in uns lebendig macht, eine neue lebendige Beziehung zu Jesus, zu Gott. Und der Geist ist nicht nur derjenige, der in uns neues Leben schafft, sondern Paulus sagt auch, der Geist ist diese Kraft, durch die Jesus aus dem Tod auferweckt wurde. Eine unvorstellbare Kraft, eine für den Menschen nicht fassbare Kraft. Diese Kraft ist in mir. Habe ich das begriffen? Der Heilige Geist lebt in mir. Gott selbst ist es. Paulus tauscht das aus und sagt, Christus ist in mir, der Geist Gottes ist in mir. Gott selbst ist in mir. Dieser Gott, der das Tote lebendig macht, der lebt in mir. Ist mir das klar? Und deswegen, durch diese Kraft kann ich das Fleisch überwinden, sagt Paulus. Das Fleisch ist immer noch da. Immer noch versucht das Fleisch immer wieder zum Leben zu kommen, versucht immer wieder, dass der alte Mensch wieder gut gefüttert wird und dass er ordentlich sündigt, dass er sich ordentlich gegen Gottes Gebote stellt, dass er ordentlich die Sau rauslässt. Na, das will der alte Mensch, der will immer wieder hochkommen. Und Paulus sagt, du hast es in der Hand. Du als wiedergeborener Christ. Nicht weil du so stark bist, sondern weil der Geist Gottes in dir lebt. Musst du ganz bewusst diesen alten Menschen, dieses Fleisch, immer wieder neu aufs Neue kreuzigen, töten. Musst dich immer wieder neu entscheiden, den Geist Gottes zu bitten, dass er dich treibt, dass er dich leitet und führt. Das ist kein Automatismus. Ja, wir sind von neuem geboren und Gott hat etwas Neues in uns angefangen und er wird es auch vollenden. Er hat uns diesen Geist gegeben, die Kraft zu überwinden. Aber Paulus fordert uns auch auf, selbsttätig zu sein. Er sagt das nicht so ganz konkret, was das heißt, aber ich nehme das für mich so. Er sagt, er beschreibt es eher als eine immer wiederkehrende Entscheidung, die ich fällen muss. Ich soll mich immer wieder an die Taufe erinnern. Ich soll mir immer wieder klar machen, nein, die Sünde soll nicht mein Leben beherrschen. Sie soll nicht immer wieder anklopfen. Sie sollen nicht mein Leben und das Leben anderer zerstören. Sie sollen nicht die schöne, reine Beziehung zu Gott, die neue, lebendige Beziehung zu Gott, sie sollen das nicht kaputt machen und irgendwie eintrüben. Nein, ich möchte gerne eine reine, heilige, gute Beziehung zu Gott pflegen. Ich möchte in dieser Liebesbeziehung zu Gott bleiben. Und deswegen hat er uns den Geist gegeben, nicht nur als Anzahlung sozusagen auf das ewige Leben, als ja, seine Gegenwart, seine Nähe, sondern auch als eine Kraftquelle, um zu überwinden, das Fleisch zu überwinden. Davon hat Paulus gesprochen und er wird später auch noch, beziehungsweise in anderen Briefen spricht er auch davon, dass der Geist Gottes auch darüber hinaus eine Kraftquelle ist, eine geistliche Kraftquelle, wo Gott uns Gaben gibt, besondere Gaben, die wir als natürliche Menschen überhaupt nicht mitbringen, verschiedenste Gaben. Und das ist verbunden mit dieser Kraft, die der Geist Gottes hat, Tote zum Leben zu erwecken. Er kann Dinge wirken, die wir uns nicht vorstellen können. Er kann durch ein Wort, was gesprochen wird, Menschen lebendig machen. Sei es tatsächlich, die Jünger sind dann wirklich in der Kraft des Geistes und auch bis heute gibt es das immer wieder. Wir erleben das nicht so in dem Maße. Wir sind ja auch ängstlich. Wir vertrauen Gott nicht so. Wir denken, naja, vielleicht klappt es ja doch nicht. Na, wir suchen auch Gott nicht, dass er uns führt in solche Situationen hinein, sondern wir meinen solche Situationen. Aber es gibt es, wir lesen es im Neuen Testament und wir hören auch Berichte immer wieder über verschiedene Zeiten hinweg, dass Brüder oder Schwestern tote Menschen wieder ins Leben zurückgebracht haben, vom Tod auferweckt haben. Einfach durch ein Wort, durch Gebet. Wir lesen das von Paulus, wir lesen das von Petrus in der Apostelgeschichte. Aber es geht hier nicht nur um so wahnsinnsübernatürliche Wunder, sondern es geht auch darum, dass ein Mensch, der zum Beispiel hoffnungslos ist, der verdüstert ist, der durch die Sünde zugemüllt ist, der sich darauf eingelassen hat, wo das Fleisch so überhand genommen hat und der so betrübt ist in seiner Beziehung zu Gott, wo ein Bruder, eine Schwester ein Wort spricht, geführt durch den Heiligen Geist, wo plötzlich wieder Hoffnung, Licht und Leben in diese Person hineinkommt, wo Befreiung geschieht und er aus einer Bindung herauskommt. All das wirkt der Geist Gottes. Es ist ein Geist, und da können wir kurz mal hinschlagen, Paulus sagt das, schreibt es an Timotheus, wenn wir mal die Stelle finden. Ich glaube, es ist im 2. Timotheus. Ja. Zweiter Brief des Paulus an Timotheus. Vers 5 fange ich mal an. Ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Hier werden diese Elemente angesprochen. Der Geist Gottes ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit. Johannes sagt es auch. Furcht, Angst ist nicht in der Liebe. Wenn ich liebe, dann habe ich keine Angst. Dann bin ich nicht von Angst getrieben, sondern dann habe ich Mut. Weil ich weiß, die Liebe ist stark. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist. Nichts kann mir schaden. Das wird am Ende dieses Kapitels in Römer 8 dann auch, wird Paulus das so wunderbar ausbreiten. Diese Gewissheit, Gott ist stärker, Gott ist größer und er ist auf meiner Seite. Was kann mir da passieren? Und diesen Geist haben wir empfangen, nicht den Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Was bedeutet das? Kraft heißt zu wirken, Dinge in Bewegung zu setzen. Der Geist Gottes bewegt uns und durch den Geist Gottes können wir Leben bringen, Bewegung schaffen, Gutes wirken, Menschen segnen. Der Liebe, das geht hier nicht nur um Werke, sondern es geht auch um Gemeinschaft, um Beziehungen zu bauen, tragfähige Beziehungen, in der Treue, treu zu sein einander, wirklich zu lieben, aus dem Geist heraus zu lieben, in eine Gemeinschaft zu kommen, in eine, mir fehlen die Worte. Gott bildet eine Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ein Geheimnis, was sich schwer erklären lässt. Aber diese drei sind eins in der Liebe. Gott ist Liebe, sagt Johannes. Diese drei, weil sie eben nicht ein Einzelner sind, sondern mehrere, sind aber so eins verbunden in der Liebe, dass sie nicht auseinandergerissen werden können, dass sie auch nicht voneinander unterschieden werden können im Grunde. Obwohl sie schon auch unterschiedliche Aufgaben haben oder wir uns unterschiedliche Vorstellungen machen, so sind sie doch eins, ein Gott, die Liebe. Die Liebe verwirklicht sich aber in der Gemeinschaft. Und deswegen hat Gott den Menschen geschaffen, weil er die Liebe ist. Und deswegen hat er nicht den Menschen allein gelassen, sondern er hat ihm eine Frau gegeben. Gott ist Liebe und sein Schaffen, seine Schöpfung ist auf Liebe ausgerichtet, auf Gemeinschaft, auf eine innige Gemeinschaft ohne Barrieren, ohne Hindernisse. Und deswegen ist Mann und Frau auch so ein starkes Bild für Christus und die Gemeinde. Das Einssein von Mann und Frau, Christus und die Gemeinde, die Liebe. Das ist der Geist der Liebe, Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und hier geht es, diese Zucht heißt, dass ich mein Fleisch im Zaum habe, dass ich es kreuzige, dass ich dem Fleisch keinen Raum gebe, sondern dass ich alles in der Hand habe, gezügelt bin. Ne? Alle Leidenschaften, das ist gezügelt. Aber nicht dadurch, dass ich so gut ausgebildet bin, dass ich so vernünftig bin und so weiter. Nein, durch das Wirken des Geistes, immer wieder. Gut, okay, das nur nochmal so als Erinnerung, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen Erweiterung dessen, was Paulus hier anspricht mit dem Heiligen Geist, den wir empfangen, wenn wir uns zu Jesus bekehren. Und dann sagt er, der Geist Gottes ist so wertvoll, weil er uns unser Herz aufmacht für die Erkenntnisse, für die Wahrheiten Gottes. Wir sind Kinder Gottes, sagt, bezeugt uns der Heilige Geist. Dieses wunderbare Zeugnis, ich bin Gottes Kind, Gottes geliebtes Kind. Und in diesem Geist rufen wir aber Vater. Und dann Vers 17, wenn wir Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, wo wir jetzt anschließen werden, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hier spricht Paulus ganz offen darüber, dass wenn wir uns zu Gott bekehren, wenn wir uns zu Christus bekehren, wenn wir den Glauben, wenn wir das Evangelium annehmen, wenn wir aus dem Geist Gottes neu geboren werden und Kinder Gottes sind, dass dann nicht plötzlich alles wunderbar ist. Wir schweben dann nicht plötzlich auf Wolke 7. Wir sind dann nicht plötzlich irgendwie was ganz anderes, sondern er spricht vom Leiden. Christen leiden. Christen sind nicht Menschen, die irgendwie von allem Leid jetzt erhaben sind, über allem Leid erhaben sind. Nein, Christen sind ganz normale Menschen, bleiben ganz normale Menschen, die leiden. Davon spricht er hier. Und er spricht sogar noch weiter davon, er spricht sogar in einem besonderen Maße vielleicht sogar leiden. Wir leiden mit wo will er eigentlich darauf hinaus? Er will darauf hinaus, dass er sagt, wir leiden wie Christus, wir leiden mit Christus. Und dann sagt er aber auch, wir werden verherrlicht. Wir werden mit verherrlicht mit Christus. Das spricht wieder von Kreuz und Auferstehung. Jesus hat gelitten am Kreuz, ist begraben worden und hat dann einen verherrlichten neuen Körper, einen Körper der Herrlichkeit empfangen, ist ganz neu gemacht, auferstanden, lebt in Ewigkeit. Davon spricht hier Paulus. Das ist mit Christus passiert und das soll auch mit uns geschehen. Aber es ist immer noch so, wir leiden jetzt in dieser jetzigen Zeit, sagt er. Und die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll, das ist eine zukünftige. Darauf warten wir noch. Darum geht es ihm, um diese Spannung, in der wir stehen. Und damit wir uns das besser vorstellen können, Christus hat am Kreuz gelitten. So leide ich ja nicht. Na, das ist ja nicht so, dass ich jetzt Tag für Tag am Kreuz hänge. Das mache ich ja nicht. Aber ich will mal so fragen, wer von euch ist noch nie krank gewesen? Ich glaube, alle haben hier auch das Alter der Pubertät zumindest erreicht. Wer von euch hat, vielleicht gibt es da wirklich jemanden, wer von euch hat keine Pickeln gehabt? Ja, es gibt so ein paar wenige, die mit Akne kein Problem haben. Aber die allermeisten haben Probleme mit Akne gehabt. Oder? Ja, mehr oder weniger stark. Wer hat im Moment keine Schmerzen? Gar keine Schmerzen? Wer hat überhaupt keine Schmerzen im Moment? Ja, wenige. Guck mal, wie wenig das sind. So wenige, die überhaupt keine Schmerzen im Moment gerade fühlen. Das Komische ist, dass wir in einer Welt leben, wo man sagt, dass man gesund ist, keine Schmerzen hat, keine körperlichen Probleme. Das ist der Normalfall. Dabei ist es gar nicht der Normalfall. Was ist der Normalfall? Der Normalfall ist, dass wir Schmerzen haben, dass wir krank sind, dass wir irgendwelche körperlichen Probleme haben. Das ist der Normalfall. Und so haben wir, weil wir dieses Bild haben im Kopf, das ist normal, weil manchmal ist es ja so, dass wir wirklich keine körperlichen Probleme haben und dann denken wir ja auch, dann merken wir unseren Körper ja gar nicht irgendwie, ne? Dann denken wir darüber nicht nach. Wir denken nur über unseren Körper nach, wenn er irgendwo wehtut oder wenn er irgendwo Probleme macht. Gut, ich habe das hier schon mal gesagt. Für mich ist das so. Ich glaube, das ist unser Bild von Jesus ist so. Ich denke oft, ne, wenn vom Leiden Christi die Rede ist, dann denke ich immer nur ans Kreuz. Dann denke ich an die Dornenkrone und die schlimmen Geißelschläge und dass er angespuckt worden ist und geschlagen worden ist und dann schließlich gekreuzigt wurde. Aber dass Jesus sein ganzes Leben über genauso wie wir Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Magen-Darm-Grippe, Rückenschmerzen, ja, Rückenschmerzen bestimmt, Akne, vielleicht hat er da so Aknenarben im Gesicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch so Jesus vorstellen? Nee, wir haben doch alle dieses Bild im Kopf von diesem wunderschönen Jüngling mit Bart und langen Haaren, wallendem Gewand, so, ne? Wie er so durch die Gegend schwebt und ach, und überall. Dieses Bild haben wir doch. Oder? Habt ihr das nicht? Und das ist ein Zerrbild, ein Irrbild. Das bringt uns völlig auf die falsche Spur. Das macht uns was völlig Falsches vor. Lass uns Jesaja 53 aufschlagen. Da steht das drin. Das ist prophetisch geschaut und ich glaube, dass das zutreffend ist, weil es dem entspricht, was wir über Jesus lesen und was auch Paulus über Jesus sagt letztendlich. Wir fangen in Kapitel 52, Vers 13 an. Da sagt Gott durch den Propheten: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln.
Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Hier spricht er von der Erhöhung Jesu, von der Herrlichkeit, die er bekommen wird in der Auferstehung. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Er ist in besonderem Maße entstellt gewesen. Und klar beziehen wir das auf die Kreuzigung, aber ich glaube, ein Stück weit davon ist bestimmt im Alltag, im ganz normalen Leben, in seinem ganz normalen Leben gewesen. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie eine Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Mit Leiden vertraut heißt eben nicht, am Ende seines kurzen Lebens hat er dann mal so richtig eins abgekriegt und vorher war alles gut. Nein, er war vertraut mit Leiden. Er wusste darum. Und nicht nur von dem, was er gesehen hat, sondern auch, was ihn selber betroffen hat. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Gut, soweit vielleicht einfach erstmal. Er hat gelitten sein Leben lang. Und wenn Paulus hier sagt, in Römer 8, Vers 17, wir werden Miterben Christi sein, wenn wir wirklich mitleiden, dann ist hier gemeint, dass wir letztendlich diesen Weg des Leidens gehen, wie Jesus auch. Unsere Zeit heute ist darauf ausgerichtet, ganz stark alles Leiden so weit wie möglich aus der Welt zu schaffen. Eine Gesundheitsindustrie hat sich entwickelt, die ist unbeschreiblich. Die Pharmazie. Im griechischen Neuen Testament taucht dieses Wort auch an verschiedenen Stellen auf und wird als Zauberei übersetzt. Wird ganz klar als etwas bezeichnet, was mit Gott nicht in Einklang zu bringen ist. Pharmazie. Ich spreche nicht gegen irgendwelche Medizin oder so. Das, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber das Denken unserer Zeit ist es, möglichst alles Leiden aus der Welt zu schaffen, koste es, was es wolle. Es ist auch egal, was du tun musst, was du tust, es soll darauf hinauslaufen, dass du gesund wirst. Dass du nicht mehr leidest. Und da ist auch alles mögliche andere, wird damit sozusagen irgendwie, man macht verschiedenste Techniken, man wendet Akupunktur an, man wendet Homöopathie an, man gibt die heftigsten Chemiekiller, man weiß manchmal gar nicht, ob das überhaupt wirkt oder wie das wirkt, aber Hauptsache es wirkt. Hauptsache gesund. Hauptsache man leidet nicht mehr. Das ist ein fleischliches Streben. Dem Leiden zu entfliehen ist ein fleischliches Streben. Es ist natürlich dem Menschen innewohnt, dass ich gesund sein will. Und ich möchte auch gesund werden. Ich möchte auch meine Schmerzen loswerden. Ich gehe auch zum Arzt und möchte gerne geheilt werden.
Und viele Menschen sind gekommen und sie sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, heile du uns, Herr. Und ich denke, das ist der Weg, der uns aufgetan wird in diesem Leiden, dass wir zu Gott hingehen, dass wir sagen, Herr, wir leiden, es ist schwer für uns, das zu ertragen. Herr, hilf uns. Und Herr, leite uns darin. Aber diesen Gesundheitswahn, diesen Heilungswahn, der in dieser Welt ist, dem sollten wir nicht verfallen. Wir sollten nicht diesem Irrglauben verfallen, wir könnten irgendwann ohne Schmerzen sein. Dann sind wir tot. Dann sind wir ohne Schmerzen. Ja, das ist der Punkt. Wir müssen uns das klar sein. Wir machen das uns nicht klar. Und wir jammern und klagen darüber, dass wir krank sind, dass es schwer ist und sind uns nicht bewusst, dass es normal ist. Das gehört zu unserem Leben in dieser jetzigen Zeit. Das ist ein Teil der Leiden der jetzigen Zeit. Warum? Woher kommt denn Krankheit? Was hat es Krankheit im Garten Eden gegeben? Nein, im Garten Eden, als Gott den Menschen geschaffen hatte, hat er sich den angeguckt und hat gesagt, sehr gut. Und Gott ist kein Sadist, der sich den Menschen anguckt, der da irgendwie krank ist und leidet und sagt, ja, sehr gut. Nein, der Mensch war sehr gut, er hatte kein Leiden. Er war nicht mit Krankheit behaftet. Er war nicht mit Schmerzen behaftet. Nein. Aber es ist etwas dazwischen gekommen, die Sünde. Die Sünde hat letztendlich die Trennung von Gott, dem Leben, bewirkt und dadurch ist der Mensch der Vergänglichkeit anheimgefallen. Er wird von Schmerzen geplagt und diese Schmerzen, was sollen sie bewirken? Letztendlich sollen Schmerzen uns immer wieder das vor Augen führen, dass wir von Gott getrennt sind und dass wir Gott brauchen. Sie sollen uns zu Gott hinziehen. Nur wir haben auch hier wieder zwei Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, in unserem Schmerz, in unserem Leiden können wir sagen, du böser Gott, was du da getan hast, dass du mich leiden lässt. Oder ich kann es geistlich richtig verstehen und sagen, ja, das ist, dass ich hier in diesem Körper bin, diesem Körper, diesem Fleisch, der letztendlich Teil der ganzen gefallenen Schöpfung ist. Ich bin Teil der gefallenen Schöpfung. Ich leide, weil ich auch ein Sünder bin, Teil dieser gefallenen Schöpfung bin. Deswegen leide ich. Nicht, weil ich jetzt konkret irgendwie gesündigt habe, deswegen bin ich jetzt krank, ne? Nicht das falsch verstehen, im Sinne von, das ist jetzt eine Strafe, weil ich irgendwann mal einen Fehltritt mir geleistet habe. Nein, ich bin krank und werde schwach und sterbe auch am Ende, weil dieser Körper Teil des alten Menschen ist, in dem ich lebe. Er ist vergänglich, er ist Teil dieses Leidens in dieser Welt. Ich leide und bin hinfällig. Und das wird deutlich, wenn ihr in Vers 3 von Kapitel 8 nochmal lest, und deswegen habe ich das auch mit Jesus vorweggetan. Jesus ist von der Herrlichkeit ja hinabgekommen in diese Welt und hat, und hier steht das, in Vers 3 in der Mitte sagt er, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte, in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Das sagt, Jesus ist eben nicht irgendwie in so einen speziellen Buddy gekommen, irgendwie so ein Spezialbuddy. Nein, er hat das Fleisch der Sünde angenommen. Er ist eben nicht wie Adam im Garten Eden, mit einem super Körper, menschlichen Körper auf die Welt gekommen, sondern in eine gefallene Schöpfung. Im Körper, in Gleichgestalt eines gefallenen Menschen. Er hat diese Schmerzen, dieses Leiden, worunter wir alle leiden, hat er von Anfang an getragen. Schon bei der Geburt, die Schmerzen der Geburt, die ein Baby erträgt. Man weiß es ja nicht, ne? Das vergisst man ja alles wieder. Na, die Frau erleidet viele Schmerzen, aber auch das Baby, das ist nicht so einfach. Und was alles, was danach kommt, diese ganzen Schmerzen, die ein Mensch von Anfang an erlebt, erträgt, weil er in dieser sündhaften, gefallenen Welt lebt, all das hat Jesus auch auf sich genommen. Er ist von Anfang an mit Leiden vertraut gewesen. Und er hat diese Leiden auf sich genommen. Warum? Weil er, und das ist ja nicht sein Leiden, weil er gesündigt hat, weil er Sünder war, sondern weil wir alle Sünder sind, weil wir diese Welt in den Abgrund reißen. Und er hat das auf sich genommen, um uns dann letztendlich daraus zu erlösen. Und nicht nur uns, das wird jetzt in den kommenden Versen deutlich, sondern seine ganze Schöpfung. Er will endlich diesen Fluch hinwegnehmen. Und dann sagt er, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das soll unsere Herangehensweise an das Leiden sein, wenn ich krank bin, wenn ich dahin sieche. Das ist schwer, das ist hart, das tut weh, es macht mir Mühe, das anzunehmen. Und doch sagt Gott, das ist nur eine kurze Zeit, wie du hier leidest. Und dann wirst du verherrlicht. Es wartet die Herrlichkeit Gottes auf dich, die Verherrlichung, dass du frei wirst von allem Schmerz, von allem Leid, sodass du in Ewigkeit, in Herrlichkeit sein kannst, in ewiger Freude. Und dann sagt er hier in Vers 19, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Das ist der ganze Gedankengang hier. Wir leben in dieser Vergänglichkeit, in diesem Leiden. Und was, sagt Paulus, soll unsere Haltung sein? Unsere Haltung soll sein die Hoffnung. Das ist das, was Gottes Geist in uns auch noch bewirkt. Die Hoffnung darauf, das Angeld auf die Erbschaft, die Vorauszahlung, die beweist uns sozusagen, ja, es kommt, das Erbe kommt auf jeden Fall. Ich habe ja schon die Anzahlung, habe ich ja schon. Da sehe ich ja, was ich habe. Da weiß ich, da kommt auf jeden Fall kommt die volle Ausbezahlung des Erbes, das wird auf jeden Fall kommen. Ich kann darauf hoffen. Ich kann hoffen heißt hier nicht, naja, mal gucken, ob es was wird. So. Ich hoffe mal, dass es was wird, irgendwie mit dem ewigen Leben. Hoffentlich klappt es irgendwie so. Nein, er sagt hier, ich warte mit Ausharren. Das bedeutet Hoffnung. Hoffnung heißt, ich habe jetzt schon was in der Hand und ich weiß, ich werde das volle Erbe bekommen. Und ich warte darauf, ich sehne mich danach. Ich seufze manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr in so einer Situation wart, dass ihr so kaputt und fertig wart, dass ihr einfach, dass es so schwer war. Nicht nur das körperliche Leiden, es kommt ja auch, ich habe jetzt viel vom körperlichen Leiden gesprochen, aber was wir alles an seelischem Leid sozusagen mit erleben. Wer von euch hat noch nie, geweint? Wer von euch hat noch nie einen Seelenkummer gehabt? Einfach so etwas, was nicht aufgrund eines körperlichen Leidens da war, sondern weil eure Seele wehgetan hat. Jeder von uns kennt das. Das ist ganz normal. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wir brauchen nicht so tun, als ob wir cool sind
und als ob alles cool läuft und alles locker und easy ist. Nein, es ist nicht so. Wir leiden. Jeder von uns leidet. Und wir brauchen uns nicht hinter Masken zu verstecken und so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Jeder von uns leidet. Du brauchst dein Leiden nicht zu verstecken. Und Paulus macht uns aber Mut und sagt, in deinem Leiden, geh richtig an dein Leiden heran. Verstehe es richtig, begreife es richtig. Und sieh, was Gott tun will in dem Leiden. Gott will dich nicht liegen lassen in deinem Leiden, sondern er will mit dir gehen. Er will dich begleiten, er will dir aufhelfen und dir durchhelfen, durch das Leiden hindurch. Das ist ja das Geheimnis. Christus hat in einer Weise gelitten, wie wir nie leiden werden. Aber er ist da, er lebt ja in mir. Dieser Christus, der Mensch geworden ist und gelitten hat, lebt in mir. Das heißt, er kann mich trösten, er weiß, was es heißt zu leiden. Er ist mit Leiden vertraut. Er weiß, was du leidest. Und er will dich durchtragen bis zum herrlichen Ende. Und dann sagt er hier, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Manchmal, gerade Menschen, die vielleicht neu zum Glauben gekommen sind, die sagen manchmal, ich kann nicht beten. Ich habe das nie gelernt. Ich weiß nicht, wie das geht. Gott sagt hier einfach, wenn du das Leiden dieser Welt empfindest, wenn du die Augen öffnest, ich meine, wenn man die Zeitung liest, wenn man das mal an sich ranlässt, die Erdbeben, die Opfer, die es gibt, aber auch die Sünde, die es gibt, überall, wo Menschen andere Menschen abschlachten oder was Menschen mit anderen Menschen machen. Wenn du das liest und wirklich an dich ranlässt, dann tut es dir in der Seele weh. Ja, meistens machen wir das so, dass wir das möglichst oberflächlich nur betrachten, nicht an uns ranlassen, damit, ja, sonst würde das uns völlig fertig machen. Ja, wir stumpfen ab, das ist ja auch das Ziel sozusagen der ganzen Medienüberschwemmung, dass wir so überschwemmt werden mit Leid, dass es nur noch ein Spektakel ist, ja, und nicht mehr an unser Herz rankommt. Das, was im Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist genau dieser Punkt, dass da drei Menschen an einem Verletzten, einem halbtoten Menschen da gehen zwei vorbei. Warum? Sie gucken hin und gucken wieder weg und wechseln die Straßenseite. Was macht der Samariter anders? Er guckt hin und er geht näher. Er geht näher ran. Wir schieben das Leiden von uns weg, weil es, und das ist fleischlich. Das Fleisch will es nicht wahrhaben, möchte mit dem Leiden nichts zu tun haben. Weil das Leiden uns erinnert daran, dass wir in einer gefallenen Welt leben, dass wir Sünder sind. Das Leiden erinnert uns daran, dass wir sterben werden. All diese Dinge will das Fleisch nicht wahrhaben, will es wegschieben, damit ich mich nicht damit auseinandersetze, damit ich nicht in die Gnade Gottes eintrete, damit ich nicht die Befreiung durch Gottes Liebe, durch Gottes Gnade, durch Gottes Geist erfahre. So läuft es in dieser Welt. Und wir kommen da nicht anders raus, als dass wir uns dem stellen und sagen, ja, es ist Leiden. Dieses Leben ist Leiden. Der Buddhismus hat da mal ausnahmsweise recht. Alles ist Leiden. Dieses Leben ist Leiden. Da ist Leiden. Immer wieder Leiden. Aber der Ausweg, der ist ein anderer. Der Ausweg ist hier, dass der Geist Gottes in uns ist und uns ermutigt, uns stärkt, für uns eintritt, uns hilft, zu beten, zu seufzen. Das ist nicht unbedingt ein super formuliertes Gebet, so, ach, na, dass ich aufschreibe, sondern das ist einfach nur ein, ach Herr, das ist so schwer. Und einfach nur in diesem Seufzen, wenn du die Psalmen liest, du siehst das bei David, der betet oft so, ach Herr, es ist so schwer. Das ist so ein Leiden. Hilf mir, Herr. Und im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott, in dem sich öffnen für den Geist,
werde ich getröstet, werde ich ermutigt, werde ich gestärkt, dass ich neue Kraft gewinne und sehe auf das Ziel, die Verherrlichung, die Erlösung, nicht nur meines Leibes, sondern der ganzen Welt. Gott hat was Großes vor, was Wunderbares. Und das hat schon angefangen in mir. Ich erlebe das durch den Geist Gottes in mir, der mir Trost und Kraft zuspricht, damit ich weitergehen kann in diesem Leiden, durch dieses Leiden hindurch. Und manchmal tut das auch dadurch, dass er uns Leiden wegnimmt, dass er uns befreit von Leiden, dass er ein Zeichen setzt von dieser Befreiungskraft, die da kommt, dass er uns heilt von Krankheit, dass er uns Schmerz nimmt, innere Wunden, seelische Wunden heilt. All das schenkt Gott ja immer wieder. Aber manchmal schenkt das auch nicht. Und da ist unsere Sache nicht zu sagen, Gott, warum lässt du das zu? Was soll das? Sondern mir immer wieder klar zu machen, das Leiden erinnert mich daran, dass ich in einer gefallenen Welt lebe und dass ich ausharre und warte, dass Gott mich endlich erlöst, dass er uns erlöst. Und das ist auch die Haltung von Hiob. Gott hat Hiob nie etwas vorgeworfen. Er hat nicht gesagt, warum hast du letztendlich hier immer warum hast du immer zu mir geschrien, dass ich dich endlich erlösen soll von den Qualen? Nee, hat ihm keinen Vorwurf gemacht. Er hat gesagt am Ende, ja, Hiob, an dem war nichts dran. Er hat ihm nur gesagt, hier, bete für deine Freunde. Na? Aber letztendlich, diese Sehnsucht danach, heil zu werden, oder auch, dass das Heil kommt, dass die Erlösung kommt, das ist was Gutes. Aber es muss auf Gott gerichtet sein. Nicht auf die Pharmazie, nicht auf irgendwelche technologischen Fortschritt, nicht auf irgendwelche Menschheitsverbrüderungen im Namen von UNO oder sonst was. Das wird nicht die Erlösung dieser Welt bringen. Das wird auch nicht unsere Erlösung bringen, das Leid von dieser Welt schaffen. Sondern wir müssen es bei Gott suchen. Wir müssen Gott suchen, auf Gott warten, ausharren. Und Gott will uns helfen durch seinen Geist, steht hier. Und dann sagt er in Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist hier nochmal so eine Verheißung, mir das klar zu machen. Dieses Leiden ist sogar etwas, was mir zum Guten dient. Wenn ich durch diese Zeit dieses Wartens, Ausharrens gehe, bis zu endlich zur endgültigen Verherrlichung, dann ist das etwas, was mir zum Guten dient. Das muss ich mir klar machen. Und Gott will mir das schenken, dass ich das auch immer wieder erkenne. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist ein toller Gedanke. Gott hat uns dazu vorherbestimmt, dass wir mit Jesus zusammen eine ganze große Gruppe von Geschwistern sind. Jesus ist nicht der große Erlöser, der ganz weit weg ist, Gott irgendwo, Gottes Sohn, ganz weit weg, nicht erreichbar für mich. Nein, er soll mein Bruder, ich soll sein Bruder werden. Na, Eva, du bist dann seine Schwester so, ne? Klasse, ne? Wahnsinn. Und wir sind ihm gleichförmig, wir sind so wie Geschwister halt sich ähnlich sind, ne? Wenn Ruben und David daneben sitzen, okay, da sieht man, okay, ja, das sind Geschwister, ja, das sind Brüder. Kann man sehen. Ne? Und so werden wir nebeneinander stehen, nebeneinander sitzen und wir werden in diesem Sinne Geschwister sein, Brüder und Schwestern. Und man wird sehen, dass das, und was macht diese Geschwister aus? Das macht die aus, dass sie durch das Gleiche hindurchgegangen sind. Wir sind durch dieses Leiden durchgegangen, wie Christus durch dieses Leiden durchgegangen ist. Und wir werden in diese Herrlichkeit kommen, so wie Jesus in diese Herrlichkeit gekommen ist. Wir sind dafür vorherbestimmt. Wir sind nicht dazu vorherbestimmt, zum Glauben zu kommen und dann plötzlich ist alles gut. Nein, wir gehen durch dieses Leiden mit Christus zusammen. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen.
Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Er sagt hier, das, was Gott anfängt, das bringt er zu Ende. Er hat sich das ausgedacht. Er wollte gerne, dass wir, jeder einzelne von uns hier, die wir hier sitzen, dass wir ihm gleichförmig werden, dass wir in seine Herrlichkeit kommen. Dass wir verherrlichte Kinder Gottes sind, das wollte er. Und da hat er den Plan gefasst. Und dann hat er angefangen und hat gesagt, vorherbestimmt, ich habe sie berufen, mit dem Evangelium habe ich sie gerufen. Ja, kommt, glaubt daran. Vertraut mir, vertraut dem, was Jesus für euch getan hat. Und dann die Rechtfertigung, davon hat Paulus die ganzen Kapitel vorher gesprochen. Ja, nicht mehr, dass ich suchen muss, dass ich selbst gerechtfertigt werde, sondern dass er mich rechtfertigt. Nicht aus dem, was ich getan habe, sondern was er getan hat. Und dann die Verherrlichung, die kommen wird. Und dann schließt Paulus ab, was sollen wir nun hierzu sagen? Was sollen wir denn nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Jesus betet für dich jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde, jede Sekunde. Er ist für dich. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und jetzt kommen diese ganzen Leiden, mit denen wir konfrontiert sind. Und das ist nicht nur Krankheit oder, ne, sondern das ist auch um Christi willen Leiden. Das heißt, weil ich zu Jesus gehöre, muss ich auch Leiden auf mich nehmen. Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Das sind die verschiedensten Nöte, die uns begegnen, wenn wir Jesus nachfolgen. Ganz normal menschliche, aber auch ganz spezielle, die wir erleben, weil wir zu Jesus gehören. Wir erleben das hier vielleicht nicht so stark, aber wir haben viel von Geschwistern in der letzten Zeit gehört, in anderen Ländern, denen es so geht, die echt mit dem Tod bedroht sind, weil sie zu Jesus gehören. Aber Paulus setzt darüber, was wird uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts kann uns davon trennen. Die Liebe Christi, die hält uns. Sie triumphiert über alle Angst, über alle Bedrohung. Der Geist Gottes ist der in uns ist, ist stärker, größer als der in der Welt ist. Gott ist größer, er hält uns mit seiner Liebe fest. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns erlöst hast und dass deine Erlösung wirklich, dass sie gilt, dass nichts sie verrücken kann. Und dass deine Liebe zu uns so stark ist, dass nichts deine Liebe überwinden kann. Danke, dass wir in deiner Hand sind und dass wir keine Angst mehr haben brauchen. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns hilft in diesem Leiden hier. Wo es manchmal schwer ist, wo wir manchmal hinschmeißen wollen, wo wir irgendwo nicht mehr das Ziel vor Augen haben. Danke, Jesus, dass du uns durch deinen Geist immer wieder dieses Ziel vor Augen führst und dass du uns auch immer wieder Zeichen schenkst, dieser ewigen Hoffnung der Herrlichkeit. Danke, dass sie in uns ist. Bitte hilf du uns, dass wir uns nicht wieder in die Sünde hineinbegeben und letztendlich deinen Geist, der in uns ist, zum Verstummen bringen. sondern dass wir auf seine Stimme hören, dass er uns sagt, ich liebe dich, ich habe dich von je und je geliebt und ich werde dich ans Ziel bringen. Jesus, bitte hilf du uns, dass wir nicht loslassen und Lob und Dank sei dir, Anbetung in Ewigkeit, dass du uns nicht loslässt. Amen.